HR Info. Politik.
Ein Jahr ist es her, dass ein junger Flüchtling im Würzburger Landkreis 5 Menschen mit einer Axt angegriffen und schwer verletzt hat. Es war der Moment, in dem der Terror des IS endgültig auch in Deutschland ankam. Kaum eine Woche später folgte der Selbstmordanschlag in Ansbach mit 15 Verletzten. Der Attentäter starb. Beide Täter waren als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Wie ist die Stimmung jetzt, ein Jahr nach den schrecklichen Taten? Und wie die Haltung zu Flüchtlingen? Welche Konsequenzen wurden gezogen von Politik und jedem Einzelnen? Diese Fragen will ich heute beantworten. Mein Name ist Anne Bayer. Zunächst blättert Isabel Reifenrath im Kalender, was seit dem 18. Juli an Anschlägen im Namen des IS in Deutschland passiert ist.
18. Juli, Ochsenfurt.
Ein minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling aus Afghanistan steigt in einen Regionalzug von Ochsenfurt nach Würzburg, greift dann mit einer Axt und einem Messer Reisende in einem Zug an und verletzt sie teils schwer. Einer von ihnen musste über 3 Monate lang in der Klinik in Würzburg behandelt werden. Als er den Zug verlässt, greift er eine weitere Passantin an, bevor er von der Polizei erschossen wird. Diese Bluttat erschüttert die deutsche Gesellschaft und vor allem sein unmittelbares Umfeld, so auch eine seiner Betreuerinnen, Monika Grimm.
Er war sehr zurückhaltend, freundlich, höflich. Ich habe ihn gemocht, ja.
Scheinbar unbemerkt hatte sich der junge Flüchtling radikalisiert. In seinem Zimmer bei seiner Pflegefamilie fand sich eine handgemalte IS-Flagge und ein Bekennervideo im Internet auf der Seite des IS-Sprachrohrs Amak. Laut dem leitenden Staatsanwalt Erik Ohlenschlager hat Rias K. den Zug betreten.
Mit dem vorgefassten Entschluss, ihm völlig unbekannte Zugpassagiere zu töten, um sich dadurch an den Ungläubigen dafür zu rächen, was diese seinen muslimischen Schwestern und Brüdern und Kindern angetan haben.
Es handelt sich hier um den ersten Anschlag auf deutschem Boden, bei dem mehrere Menschen im Namen des IS schwer verletzt wurden.
22. Juli, München.
Ein 18-Jähriger erschießt 9 Menschen im Münchner Einkaufszentrum. Nach Paris, Nizza, Brüssel und Ochsenfurt war die Angst vor einem weiteren Anschlag des IS groß. Doch es war kein islamistischer Terror, sondern ein junger Mann mit rechtsextremem Hintergrund und psychischen Problemen. So der Rechtsanwalt der Opferfamilie, Yavuz Narin.
Der Amokläufer vom OEZ war bekanntermaßen ein großer Hitler-Fan, hat generell die Ideologie des Nationalsozialismus bewundert, war antisemitisch eingestellt und war der Meinung, man müsse Untermenschen, Kakerlaken, Kopftuchträger in seinem Stadtteil vernichten und das Vaterland schützen vor der Asylflut.
Nur 2 Tage später,
24. Juli, Ansbach.
Bei einem Sprengstoffanschlag in Ansbach wird ein polizeibekannter Syrer getötet und 12 Menschen verletzt. Die Behörden stellen in der Wohnung des Flüchtlings auf einem Smartphone ein Video mit einer Anschlagsdrohung sicher. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann.
Danach kündigt er ausdrücklich an, im Namen Allahs, einen Racheakt gegen die Deutschen, weil sie sich hier dem Islam in den Weg stellen.
Diese Anschläge schaffen in der Gesellschaft ein beklemmendes Gefühl der Angst und Unsicherheit. So auch bei dieser Passantin in Ansbach.
Mir ist durch den Kopf gegangen, dass das plötzlich alles ziemlich nah ist. Dass das irgendwie vor der Haustür stattfindet alles und es ist ziemlich beängstigend.
Von September bis Dezember werden in Deutschland insgesamt 6 Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, Anschläge mit islamistischem Hintergrund geplant zu haben. Gegen 2 weitere wird Anklage erhoben.
21. Dezember, Berlin.
Der Terror im Namen des IS in Deutschland findet einen neuen traurigen Höhepunkt. Der Tunesier Anis Amri lenkt einen LKW auf den Berliner Weihnachtsmarkt und tötet dabei 11 Besucher und verletzt weitere 55, einige davon lebensgefährlich. Das 12. Todesopfer war der Speditionsfahrer des gestohlenen LKWs. Die Tat gilt als der bisher schlimmste terroristische Anschlag mit islamistischem Hintergrund in Deutschland.
Soweit die Chronologie von Isabel Reifenrath. Kehren wir jetzt nochmal zum Anfang zurück, also zu dem Tag, der sich diese Woche gejährt hat, der 18. Juli. Um herauszufinden, was sich seither in unserer Gesellschaft verändert hat, bin ich zu dem Ort gefahren, in dem der Attentäter zum Schluss lebte und aus dem auch ich komme, ins unterfränkische Gaukönigshofen. Es ist ein hübsches Dorf im südlichen Landkreis von Würzburg, gelegen inmitten von Mais- und Weizenfeldern. Die Hauptstraße führt vorbei an Bauernhöfen aus grauen Bruchsteinen und der barocken Kirche mit dem Zwiebelturm. Ich gehe die Straße entlang, vorbei an dem Gebäude, das vor gut einem Jahr noch eine Notunterkunft für rund 100 Flüchtlinge war. Vorbei auch an dem Haus, in dem der junge Flüchtling Riaz K. bei seiner Pflegefamilie gewohnt hat. Von hier aus hatte er sich der 17-Jährige mit dem Fahrrad auf den Weg gemacht nach Ochsenfurt. Dort war er in den Zug gestiegen und dann auf eine vierköpfige Familie aus Hongkong mit einer Axt losgegangen. Zwei der Opfer wurden dabei schwer verletzt. Ein Mann konnte erst nach 3 Monaten die Uniklinik Würzburg verlassen. Mittlerweile arbeiten alle Familienangehörigen wieder, sind jedoch noch in therapeutischer Behandlung. Auf der Straße vor dem Bäcker treffe ich einige Dorfbewohner. Ich frage sie, wie es ihnen ein Jahr nach der Axtattacke geht.
Ich meine, man war natürlich erschrocken, dass sowas passiert. Bei uns, ne, im Landkreis Würzburg, nicht in der Großstadt. Aber im Endeffekt hat man schon wieder vergessen, weil es ist wieder so viel anderes passiert, so viel Großes. Ne?
Nee, mir geht's jetzt wie früher. Ich fühle mich sicher.
Mein Ding hat sich nicht geändert zu Flüchtlingen. Ne?
Nee, das heißt?
Das Problem ist bei uns, die wirklich Asyl brauchen, die kommen gar nicht her.
Ich habe gegen Flüchtlinge nichts und warum soll man Angst haben?
Die Welt scheint also in Ordnung. Nur ein älterer Mann meint, er sei froh, nichts mit denen zu tun zu haben. Und damit meint er Flüchtlinge, weil die nicht hierher passen würden.
Die haben ja andere Sprache. Die passen doch gar nicht her zu uns.
Weiter geht es zum Rathaus in der Mitte des Ortes. Hier bin ich zum Interview mit dem Bürgermeister Bernhard Rhein verabredet.
Ja, guten Tag, Herr Rhein. Es ist ein Jahr her, dass das Zugattentat im Regionalzug von Ochsenfurt nach Würzburg stattgefunden hat. Wie nah ist Ihnen dieses Erlebnis noch von damals?
Ja, mir ist das Erlebnis noch sehr nahe, wenn ich an demselben Abend noch angerufen wurde vom Schulleiter, dass hier ein Schüler der Mittelschule Gau-Königshofen ein Attentat in Würzburg gemacht hat. Und es macht mich nach wie vor sehr nachdenklich, gerade dann, wenn weitere Attentate da sind, denke ich unwillkürlich wieder an diese Situation. Das geht mir also wirklich noch nahe. Und was mir auch nahe geht, ist, was wohl in dem Riaz insgesamt innen drin vorgekommen ist. Also, dass der wirklich einen unheimlichen Druck gehabt hat, von welcher Seite auch immer. Und das macht mich nachdenklich.
Aber es war doch im Nachhinein schon so, dass rausgekommen ist, er hat es im Namen des IS gemacht. Kann man auch noch mal sagen, wie es da zu dieser Radikalisierung gekommen ist?
Ja, er hat ja einen Auftrag bekommen und dann denke ich, dass er vielleicht gesagt hat, okay, ich bin in Gau-Königshofen gut aufgenommen worden, ich wohne seit einigen Wochen bei Pflegeeltern, ich habe eine gute Schule, ich fahre einfach mal jetzt mit dem Fahrrad nach Ochsenfurt in den Regionalexpress. Und dann ist es leider passiert, dass mit 4 ausländischen Mitbürgern er dann Gewalt angetan hat, die ja schwer verletzt dann in den Krankenhäusern nach Würzburg gekommen sind.
Also der Riaz K., der war ja jetzt, wie Sie schon gesagt haben, bei einer Pflegefamilie zum Schluss untergebracht. Was würden Sie sagen, wie kann Integration auch von den Flüchtlingen funktionieren?
Die Integration von Jugendlichen funktioniert nur von unten. Das ist für mich ganz klar, es funktioniert nicht in Heimen oder in Anführungszeichen in Lachen, sondern nur in Familien, die einfach dann Hilfestellung leisten für die Schule, für die weitere Ausbildung. Und das wäre eigentlich der richtige, oder das ist der richtige Weg für die Integration eigentlich von Flüchtlingen.
Also es kann nur so funktionieren?
Für mich funktioniert nur das im Kleinen, in den Familien nach oben. Anders ist für mich auch das gar nicht denkbar.
Es hat das Landratsamt geschrieben, also ich habe schon angefragt, hat gemeint, die Anzahl der Pflegefamilien ist rückläufig. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Attentat zu tun. Können Sie sich das erklären?
Ich denke, es ist durchaus auch ein Zeitfaktor. Ich meine, die Familien selbst, sehr viele arbeiten beide. Und vielleicht tun sich manche, das können Sie nicht vorstellen, noch jemand mit zu betreuen.
Sie haben vorhin die Schule auch erwähnt. Es gab ja eine sogenannte Übergangsklasse, die gibt es jetzt nicht mehr. Wie hat dann da die Zusammenarbeit funktioniert?
Es waren 2 Übergangsklassen, wo sehr motivierte Lehrerinnen den Unterricht gehalten haben. Und auch nachmittags wurden ehrenamtlich von hier, von Gau-Königshöfen, auch Deutschkurse gegeben. Und sie wurden und werden bis jetzt noch zum Ende des Schuljahres auch weiterhin nachmittags von ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut, gerade hinsichtlich um eine Arbeitsstelle zu finden oder auch ja, weiterhin zu unterstützen.
Jetzt ist es ja so, hier in Gau-Königshofen gab es eigentlich eine große Welle auch an Hilfsbereitschaft, als hier die Notunterkunft aufgemacht wurde. Die war kurz vorher schon aufgelöst worden, aber trotzdem, wie haben Sie das wahrgenommen seit dem Attentat? Hat sich da das Verhältnis der Menschen zu Flüchtlingen irgendwie verändert in Ihrer Gemeinde?
Das habe ich am Anfang gedacht, dass sich das Verhältnis geändert hat, aber eigentlich ist das ganz normal, sage ich mal, weitergegangen. Und es war natürlich ein kleiner Knick, das gebe ich ganz ehrlich zu, wie das damals mit Rias passiert ist. Aber unabhängig davon haben die Böcherinnen und Böcher gesagt, wir machen trotzdem weiter, wir unterstützen weiterhin die Flüchtlinge. Und das ist auch gut so.
Aber es gibt hier kaum mehr Flüchtlinge, oder? Gibt es noch Leute, die hier jetzt auch zugezogen sind, richtig, oder untergekommen sind in Wohnungen?
Es gibt hier noch eine Wohnung mit zwei Flüchtlingen, die hier wohnen, die arbeiten dann in Würzburg, arbeiten die hier, ja. Aber sonst sind keine weiteren Flüchtlinge mehr in Gau-Königshofen.
Gut, es kann ja sein, dass es irgendwann wieder so weit ist, dass Sie gefragt werden als Bürgermeister, ob wieder hier Flüchtlinge aufgenommen werden können. Wie würden Sie sich heute entscheiden?
Ich würde mich genauso entscheiden wie vor 1,5 Jahren. Ich würde die Bürger selbstverständlich wieder mit einbinden, würde sagen, was wir brauchen wieder. Es ist einfach Bedarf da an einer Notunterkunft und ich würde alles eigentlich wieder so machen.
Es war ja damals die Rede davon, es sollen 40 Leute kommen, es waren dann letztendlich 100 oder so ähnlich. Haben Sie sich auch alleine gelassen gefühlt von der Politik?
Ich habe mich von der Politik dann alleine gelassen gefühlt, wie es darum ging, den Rias zu beerdigen. Das hat die Gemeinde Gau-Königshofen ist dann auch veranlasst an einen anonymen Ort. Und ich denke, das war auch gut so. Er ist würdig bestattet. Ich wollte bewusst ihn nicht in Gau-Königshofen bestatten lassen, weil ich da nicht irgendwie eine Kultstätte hier machen wollte. Er ist dann, wie gesagt, anonym bestattet worden an einem würdigen Platz. Und ich denke, das war auch dann die richtige Entscheidung.
Ja, und warum haben Sie sich da alleine gelassen gefühlt von der Politik?
Ich habe halt gedacht, dass hier mehr Unterstützung da wäre, gerade hinsichtlich der Plätze. Wo kann er beerdigt werden, wenn zum Beispiel jemand aus einer größeren Stadt gesagt hat, pass auf, Herr Bürgermeister, wir nehmen ihn bei uns auf, dann ist Anonymität gewährleistet. Das war nicht der Fall. Ich habe mich halt darum gekümmert und habe ihn dann anonym bestatten lassen.
Und nochmal kurz auf die Situation zurückzukommen mit der Unterkunft der Flüchtlinge hier jetzt in Gau-Königshofen. Würden Sie sagen, da hätte die Politik auch noch ein bisschen mehr helfen können oder sagen können, hallo, ihr bekommt das und das zur Verfügung gestellt?
Nee, die Notunterkunft, das hat also gut geklappt. Da hat das Landratsamt mitgeholfen mit sogenannten Helfern. Und da haben wir also genügend Unterstützung bekommen. Das war in Ordnung.
Gut, dann sage ich mal vielen Dank für das Gespräch.
Gut, vielen Dank.
HR Info. Politik.
Heute zu dem Thema ein Jahr nach der Axtattacke im Raum Würzburg, als der IS-Terror nach Deutschland kam. Und dazu frage ich zunächst bei den Menschen nach, die damals sehr nah dran waren und den Attentäter auch kannten. Dazu zählt zum Beispiel auch Monika Grimm aus Gau-Königshofen. Sie unterstützt Geflüchtete und hat damals mit Rias K. Deutsch gelernt. Ich kenne sie persönlich, denn auch ich wohne in diesem Ort. Auch von ihr wollte ich wissen, wie es ihr ein Jahr nach dem Attentat damit geht.
Also ich habe jetzt eigentlich schon persönlich Abstand, aber kurz nach dem Attentat, vielleicht so innerhalb von 2 Wochen, da bin ich genau diese Strecke gefahren und da habe ich mich total beklemmt gefühlt, habe geweint in dem Zug, also es war ganz schlimm. Und als ich dann in Würzburg umgestiegen bin und Richtung Leipzig weiter bin, dann hat sich tatsächlich ein Flüchtling wieder neben mich gesetzt und da war ich erst auf Abwehr. Und dann habe ich gemerkt, er hat sich total in sich so klein gemacht und war ein ganz junger. Und dann habe ich gedacht, also bevor du jetzt ein Leben lang mit irgendeiner Angst rumläufst, sprichst ihn jetzt an. Und dann habe ich ihn angesprochen, wir haben uns dann so gut unterhalten. Das war für mich gut, diese Ängste dann vor neuen Kontakten abzubauen. Und für ihn, glaube ich, war es auch gut, weil er ist mit einem Lächeln dann gegangen, der ausgestiegen ist, ja.
Und wie ist das heute? Du hast ja damals auch erzählt, du hast sehr viel Kontakt gehabt mit Flüchtlingen. Ist das immer noch so?
Ja, also ich betreue immer noch welche, die bei uns im Ort wohnen. Und dann geht es wieder um Familiennachzug etc. Also ich bin da eigentlich immer noch aktiv, ja, nach wie vor.
Wie nimmst du das Dorf an sich wahr? Ist das da noch Thema oder wie gehen die Leute damit um?
Also ich habe, wie das damals war, waren ganz viele total erschüttert, auch natürlich aus dem Helferkreis. Und es war, glaube ich, schon eine schwierige Zeit. Aber ich habe jetzt keine direkte Ablehnung oder irgendwie sowas gemerkt. Nein, nach wie vor, glaube ich, ist unser Dorf im Großen und Ganzen pro Flüchtlinge eingestellt.
Also du hast dich ja jetzt bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Zum Beispiel hat die Schule, in der Rias K. eine Übergangsklasse besucht hat, ein Interview abgelehnt.
Und auch die Pflegeeltern, also bei dem Rias die letzten 2 Wochen gewohnt hat, bevor er diese Tat beging, haben sich auch dagegen entschieden. Sie wollten sich und ihre Kinder schützen, das ist natürlich verständlich. Du stehst mit den damaligen Pflegeeltern in engem Kontakt. Haben sie sich denn aus deiner Sicht zurückgezogen?
Als ich im Ort gefragt habe, ich bräuchte Unterstützung bei diesen 2 neuen Flüchtlingen, die nach Gaukönigshofen gezogen sind, da habe ich eine WhatsApp an den Helferkreis geschickt. Und die allererste, die sich zurückgemeldet hatte, war die, die den Rias beherbergt hatte, die sich gemeldet hat, selbstverständlich, ich kümmere mich auch. Und da war ich also total gerührt.
Aber dann würdest du so insgesamt sagen, es ist für dich abgeschlossen?
Ich habe jetzt keine Ängste oder Panikattacken oder sowas mehr. Also das Emotionalste war wirklich diese erste Zugfahrt danach, die gleiche Strecke zu fahren und dann auch noch, dass sich ein Flüchtling ausgerechnet neben mich setzt. Ansonsten sehe ich das oder hoffe, dass das eine Einzeltat war. Ich war natürlich schon in den Grundfesten so meines Vertrauens erschüttert, weil ich in keinster Weise geglaubt hätte, dass er zu so einer Tat fähig war, der Rias. Aber ich möchte es als Ausnahmefall und extreme Situation sehen. Also, dass es möglichst nicht mehr passiert, solche Dinge, ja.
Sagt Monika Grimm, die in Gaukönigshofen lebt. Und sie hat erzählt, was das Axtattentat des jungen Flüchtlings Rias K., den sie selber kannte, vor einem Jahr mit ihr gemacht hat. Vielen Dank für das Gespräch. Dieses Attentat war insofern eine Zäsur, weil man damit sah, der Terror des IS ist in Deutschland angekommen und er kann eben theoretisch jeden treffen. Doch was hat die Politik eigentlich bisher für Konsequenzen daraus gezogen? Das hat Daniel Bauer, unser Korrespondent in Berlin, zusammengefasst.
Von einem islamistischen Terroranschlag ist in den ersten Nachrichten noch nicht die Rede. Klar ist am späten Abend vor genau einem Jahr nur, in einer Regionalbahn bei Würzburg ist ein brutales Verbrechen passiert.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Gerade erreichen uns Meldungen, dass es in Franken zu einem blutigen Amoklauf gekommen ist.
Aber schon wenige Tage später ist klar, der 17-jährige afghanische Flüchtling hat im Namen des IS mehrere Menschen mit einer Axt schwer verletzt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière präsentiert die Ermittlungsergebnisse.
Es wurde ein möglicher Abschiedsbrief an seinen Vater gefunden, mit der Ankündigung, sich an sogenannten Ungläubigen rächen zu wollen. Der Täter bekennt sich zum sogenannten Islamischen Staat.
Nur wenige Tage später sprengt sich ein 27-jähriger syrischer Flüchtling bei einem Musikfestival im fränkischen Ansbach in die Luft. Wieder gibt es viele Verletzte. Die Bundesregierung muss handeln und der Innenminister schlägt ein ganzes Bündel an Sicherheitsgesetzen vor. Mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum, elektronische Fußfesseln für verurteilte Extremisten, härtere Strafen für Angriffe auf die Polizei. Der SPD geht zwar einiges davon zu weit, aber beim sensiblen Thema Sicherheit will man nicht bremsen. Auch nicht Justizminister Heiko Maas.
Wir haben in der Vergangenheit schon bei Themen der inneren Sicherheit innerhalb der Großen Koalition gut und konstruktiv zusammengearbeitet. Und heute haben wir das noch einmal unter Beweis gestellt.
Den Anschlag am Berliner Breitscheidplatz kurz vor Weihnachten kann aber keines der Gesetze verhindern. Der Tunesier Anis Amri tötet im Namen des IS 12 Menschen. Die Politik reagiert wieder mit neuen Sicherheitsgesetzen. Potenzielle Terroristen können leichter abgeschoben werden, die Dauer der Abschiebehaft wird verlängert und Flüchtlingen, die falsche Angaben machen, droht eine Residenzpflicht. Der Innenminister denkt sogar öffentlich darüber nach, die deutschen Sicherheitsbehörden komplett umzukrempeln. Die Idee eines deutschen FBI scheitert aber am Widerstand der Bundesländer. Dafür bekommt de Maizière im April ein neues BKA-Gesetz inklusive einer riesigen Verbrecherdatenbank, damit der Hamburger Polizist künftig genauso viel über einen potenziellen Terroristen weiß wie sein Kollege in München.
Das neue System ermöglicht es, personen- und ereignisbezogene Daten zusammenzuführen und Zusammenhänge besser zu erkennen. Das ist für die Sicherheit besser, das ist für die Polizei effektiver und das heißt trotzdem eben nicht weniger Datenschutz.
Das mit dem Datenschutz gilt, zumindest laut Bundesregierung, auch für die vorerst letzte Maßnahme im Kampf gegen den Terror. Kurz vor der Sommerpause haben Union und SPD im Bundestag grünes Licht für einen neuen Bundestrojaner gegeben. Die Sicherheitsbehörden können damit auch bei verschlüsselten Chatprogrammen wie WhatsApp mitlesen. Weil auch Terroristen sich heutzutage kaum noch SMS schicken.
Das war ein Beitrag von Daniel Bauer aus Berlin. Man geht davon aus, dass sich der Täter im Landkreis Würzburg sehr schnell, also innerhalb von 2 Tagen, radikalisiert hat. Das lässt natürlich viele Fragen offen und vor allem die ganz dringliche, wie lässt sich so ein Attentat verhindern? Es gibt in Deutschland ein ganzes Netzwerk von Organisationen und Vereinen, die hier Präventionsarbeit leisten. So auch der Verein UFUG. Dieser ist bundesweit Ansprechpartner für pädagogische Einrichtungen, Behörden, Wissenschaft und Politik und wird vom Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Er will vor allem Jugendlichen die Möglichkeit geben, über Islam, Islamismus und Demokratie zu sprechen. Jochen Müller ist Islamwissenschaftler und Mitbegründer des Vereins UFUG. Mit ihm habe ich gesprochen. Herr Müller, das Video des jungen Flüchtlings Riyaz K., in dem er seine Tat als Racheakt bezeichnet und das sofort der IS für sich beansprucht hat, bei wem fällt so eine Botschaft eigentlich auf fruchtbaren Boden?
Ich glaube, grundsätzlich zunächst mal zu sagen, dass so eine Botschaft bei sehr, sehr wenigen auf fruchtbaren Boden fällt. Dort, wo es auf fruchtbaren Boden fällt, in der Regel junge Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen sind, in Not, in Krisen, in Lebenssituationen, wo es wenig Perspektiven gibt. Ich würde das oft vielleicht auch mit einem Amoklauf vergleichen. Da sind Menschen, die sich als ohnmächtig erleben und die das Gefühl haben, einmal im Leben oben auf zu sein, einmal andere erniedrigen, bis dahingehend einmal andere töten als Form von Macht gegenüber der Ohnmacht, in der sie sich möglicherweise im Leben sonst erleben. Die Ideologie, also in diesem Fall die religiöse Ideologie, spielt dann möglicherweise vielleicht eher eine zweitrangige Rolle.
Jetzt ist es ja bei dem Riyaz K. anders gelagert. Er selber ist aus dem Land geflohen, er kam hierher. Er hatte letztendlich sogar relativ gute Integrationschancen. Er ist nach der Unterkunft für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge tatsächlich auch in eine Pflegefamilie gekommen. Er hatte Aussicht auf einen Ausbildungsplatz. Wie ist es denn möglich, überhaupt dann Präventionsarbeit zu leisten?
Zunächst mal, man steckt da nicht drin. Wir stecken da alle nicht drin. Das sind Hintergründe, Erfahrungen, die gerade junge Menschen gemacht haben, die geflohen sind, die aus Kriegssituationen gekommen sind, die vielleicht auch eine Aufgabe von ihrer Familie mitbekommen haben, die Nachrichten von gestorbenen Familienangehörigen im Herkunftsland erhalten. Das sind ganz viele Ursachen, die dazu führen können, dass junge Menschen in dieser extremen Situation auf die Idee kommen, möglicherweise jetzt so eine Gewalttat zu verüben. Zu verhindern ist das letztendlich nur, wenn die Leute, die um diese Menschen herum sind, sensibel dafür sind, was passiert da gerade. Und darüber mit den jungen Menschen ins Gespräch gehen, beziehungsweise sich dann auch an Stellen wenden können, die dann möglicherweise mit viel Erfahrung und professionellem Hintergrund mit den Jugendlichen ins Gespräch gehen, mit den jungen Leuten arbeiten.
Sie selber sind ja auch von einem Verein, UFUG heißt er, und machen sogenannte universelle Präventionsarbeit. Können Sie uns da nochmal erklären, was Sie denn da genau tun?
Die universelle Präventionsarbeit unterscheidet sich von anderen Formen der Prävention dadurch, dass wir in Anführungsstrichen, sage ich es mal, in der universellen oder allgemeinen Prävention mit ganz normalen Jugendlichen arbeiten. Das heißt, wir arbeiten mit Gruppen von Jugendlichen in der Regel in Schulen oder in Jugendeinrichtungen und eben nicht, das sind andere Formen der Prävention, mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die schon ideologisiert oder eben auch schon radikalisiert sind. Das wäre eine Einzelansprache, eine Arbeit mit einzelnen Jugendlichen. Wir arbeiten in Gruppen, in Klassen zum Beispiel. Und wir geben vor allem den Jugendlichen Raum. Wir geben ihnen Raum für ihre Themen. Das können ganz unterschiedliche Themen sein. Da geht es um die Religion. Sehr viele junge Menschen sind gerade in Suchprozessen. Zweite, dritte, vierte Generation, wenn wir jetzt von jungen Muslimen sprechen. Im Übrigen macht der Salafismus ja auch Angebote an Jugendliche ohne Migrationshintergrund und ohne religiösen Hintergrund. Aber hier gibt es zum Beispiel eine Generation von Jugendlichen, die in Suchprozessen sind, die für die auch die Religion eine Rolle spielt in diesen Prozessen. Auf der Suche nach Identität, nach Zugehörigkeit, nach Anerkennung. Und unsere Erfahrung ist, dass es in der Gesellschaft zu wenig Möglichkeiten, zu wenig Räume gibt, diese Fragen zu stellen, dieses Thema überhaupt aufzugreifen. Die Eltern spielen da oft gar nicht so eine große Rolle, weil sie oft mit den Lebenswirklichkeiten der Jugendlichen gar nicht so sehr den Bezug haben, vielleicht auch noch in den Herkunftsregionen eher verankert sind. Auch der Imam in der Moschee kennt sich auf Facebook und in den Shopping-Malls nicht aus, wo die Jugendlichen möglicherweise abhängen. Und diese Jugendlichen suchen dann im Internet nach Antworten auf ihre Fragen letztendlich und landen dort unweigerlich zum Beispiel auch bei Salafisten, die ihnen Antworten geben. Und unsere Erfahrung ist tatsächlich, wenn Jugendliche anfangen, sich über diese Fragen miteinander auseinanderzusetzen, sich Gedanken zu machen, wie wollen wir leben, hier in der Klasse, in der Schule, im Kiez, in der Gesellschaft, dann sind sie schon halbwegs geschützt vor den Angeboten, vor den einfachen Feindbildern und Weltbildern, die ihnen zum Beispiel von Salafisten angeboten werden.
Was heißt das denn konkret, wenn Sie sagen, es fehlen den Jugendlichen die Räume? Wo könnten diese denn stattfinden oder geschaffen werden und von wem?
Na, letztendlich überall dort, wo Jugendliche sind. Das heißt, wir reden über die Schule, wir reden über die Jugendarbeit, wir reden aber auch über Medien und Politik, die Themen aufgreifen können, die sich einer Sprache bedienen, die inkludierend ist und die zum Beispiel nicht von Muslimen erwartet, dass sie sich grundlegend verändern müssen, bevor sie überhaupt in diese Gesellschaft dazugehören können. Das sind Botschaften, die gerade an Jugendlichen der zweiten, dritten, vierten Generation, die sind da sehr sensibel, die haben kein anderes Land. Und wenn sie, und das ist gar nicht so selten der Diskurs, wenn sie mitbekommen, dass sie sich eigentlich erst verändern müssen, sich oder ihre Religion, um dazuzugehören, dann ist das eine schlechte Botschaft. Die wollen sich nicht entscheiden müssen zwischen Sachen, die ihnen wichtig sind, zum Beispiel die Religion. Viele sind gar nicht religiös, aber für vielen ist die Religion wichtig und dem in Deutschland selbstverständlich dazuzugehören. Das ist eine blöde Wahl, vor die sie sich da gestellt sehen. Und wir versuchen, den Raum zu schaffen, wir genau diese Auseinandersetzung für diese Thematik, wo gehöre ich dazu, wo gibt es eine Anerkennung, wie kann ich Religiosität und Zugehörigkeit in der Gesellschaft und Anerkennung miteinander verbinden, statt die Möglichkeit dieser Verbindung in Frage zu stellen. Das ist eine Alternative, die wir da anbieten.
Und gibt es da auch Angebote in Hessen explizit?
Wir haben über das AMCA, das Amt für multikulturelle Angelegenheiten in Frankfurt, Teamende geschult, das heißt junge Leute, die zwischen 20 und 30 sind und die in Schulen in Frankfurt solche Workshops anbieten. Da geht es um Themen wie eben die Rolle von Religion, Diskriminierungserfahrung, Geschlechterrollen, Salafismus, Demokratie. Das sind alles Themen, die in diesen Workshops behandelt werden, die auch, wie gesagt, in Frankfurt angeboten werden.
Sagt der Islamwissenschaftler Jochen Müller vom Verein UFUG. Vielen Dank für das Gespräch. Das war die Sendung Politik. Diese gibt es auch zum Nachhören auf hrinforadio.de. Mein Name ist Anne Bayer.